Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Schon saustressig, so eine englische Woche. Dienstag Fußball, Mittwoch Fußball, hast du kaum Zeit, Podcasts aufzuzeichnen. Jetzt ist Donnerstag, wir machen es trotzdem und sprechen über den dritten und vierten Spieltag, machen das dieses Mal ein bisschen anders. Also kombiniert. Tabelliere, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den dritten und den vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Hallo Christopher.
Grüß dich.
Nach kurzer Abstinenz wieder da. Wer es nicht gehört hat, war mein Bock. Sorry nochmal, aber schön, dass du wieder da bist. Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Jetzt kann ich ja dieses Mal nicht sagen, was nehmt ihr mit in die Woche, sondern was nehmt ihr mit aus dieser Woche, in die restliche Woche, ins Wochenende hinein, von diesen beiden Spieltagen, dritter und vierter Spieltag. Konstantin.
Mein Fazit ist, Spieltage unter der Woche nerven.
Weil die Spiele so spät angepfiffen werden, weil sie dir alles durcheinander werfen, weil die Qualität nicht stimmt, warum?
Alles eigentlich. Die Bundesligaspiele werden nicht so spät angepfiffen, finde ich ja nicht mal. Weil die Zweitligaspiele werden aber schon kurz nach dem Mittagessen angepfiffen. Das ist auch gut. Deshalb an die arbeitende Bevölkerung ist das so ein bisschen der Mittelfinger, wenn es um die zweite Bundesliga geht. Und ansonsten ist vielleicht auch ganz gut, wenn dann doch mal ein paar Tage wenig Fußball läuft, bis vielleicht gar keiner, um ein bisschen das verdauen zu können, gerade wenn man sehr viel verfolgen möchte. Denn es geht ja dann Schlag auf Schlag. Das ist in der einen Woche ist Champions League, dann in der nächsten Woche ist Bundesliga, dann in der nächsten Woche ist Champions League und Europa League. Also es ist eigentlich jeden Tag irgendwas. Womöglich gefällt das den Machern, dass immer irgendwas angeboten wird. Aber ich glaube, für diejenigen, die doch viel verfolgen möchten und auch ein bisschen immer auf dem aktuellen Stand bleiben möchten, ist es wirklich schwierig, dann auch noch unter der Woche, Dienstag, Mittwoch, alles zu verfolgen. Also ich habe es auch nicht geschafft. Das kann ich ja ganz ehrlich so zugeben, alle Spiele dann zu sehen, gerade Mittwoch dann eben, da kommt immer was dazwischen, das ist einfach so. Und ich weiß nicht, ob das Konzept mit diesen Spieltagen unter der Woche oder der Woche wirklich so gut ist. Bundesliga einerseits, aber ich habe auch nochmal darauf hingewiesen, auch wenn wir darüber weniger sprechen, aber zweite Bundesliga ist einfach zu früh. Die fängt zu früh an. Also für jeden, der irgendwie in irgendeiner Form einer geregelten Tätigkeit nachgeht, die womöglich so mit normalen Arbeitszeiten verbunden ist, der hat wahrscheinlich dann ein Problem und stellt ja wahrscheinlich die Mehrheit der Zuschauer in jedem Stadion dar. Deshalb, weil weiß nicht, wie fanfreundlich das noch ist, wenn es auch gerade darum geht. Und auch ansonsten Abendspiel unter Woche ist auch immer wahrscheinlich finde ich alle Fans so gut machbar. Also sollte man womöglich überdenken, aber die Spielpläne geben womöglich wenig her. Dann könnten wir das auf die Länderspielpausen schieben, die ja eigentlich noch viel mehr nerven als die Spieltage unter der Woche und die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass es die Spieltage unter der Woche gibt. Also Länderspiele, Länderspielpausen weg.
Länderspiele abschaffen, Nationalmannschaft.
Vor allem Testspielpausen.
Naja, stimmt schon, aber irgendwie musst du halt die ganzen Partien auch unterbringen. Kannst dann nicht sagen, du machst einen Doubleheader am Samstag und lässt dann zweimal spielen. Aber ich hab das gleiche Gefühl, also bei mir ist jetzt, ich finde es jetzt auch gut, dass Donnerstag, ja eigentlich ist ja wirklich nur der Donnerstag, der dann komplett frei ist. Und dann geht's schon weiter, also ein bisschen ja, die Gelegenheit durchzuschnaufen, auch sich mal halt anzuschauen, was sonst so passiert ist. Also ich meine, jedes Spiel habe ich natürlich jetzt auch nicht live gesehen. Und dann schaust du die Highlights an und denkst ja, was war jetzt eigentlich da so die letzten Tage? Christopher, was ist dein Fazit? Was nimmst du mit in die restliche Woche, also in den Freitag und ins Wochenende?
Mich lässt ratlos zurück, dass wir so viele Spiele gesehen haben in den letzten zwei Spieltagen, bei denen Expected Goals, ein Wert, über den wir hier schon relativ häufig gesprochen haben, so eklatant auseinanderklafft mit den Ergebnissen, die wir teilweise auf den Plätzen gesehen haben.
Und das ist eine schöne Überleitung, denn wir sprechen heute über zwei Mannschaften, die noch keinen Punkt haben. Das sind die einzigen beiden Mannschaften, die nach vier Spieltagen noch ohne einen einzigen Zähler dastehen in der Fußball-Bundesliga, nämlich Schalke 04 und Werder Bremen. Bei Werder habe ich jetzt gar nicht so genau geschaut, Expected Goals, aber bei Schalke gegen Köln habe ich geschaut und da schaut dieses Expected Goals ganz anders aus als das Real Goals am Ende. Vielleicht können wir den Punkt, Christopher, dann auch nochmal aufgreifen, wenn wir über die beiden Mannschaften sprechen. Fangen wir doch mal mit Schalke 04 an. 0 Punkte nach 4 Spieltagen, 1-8 Tore, jetzt unter der Woche in der Niederlage zu Hause gegen Köln, 1-3, davor am Wochenende 0-2 bei Hertha BSC. Da weht, denke ich, Markus Weinzierl, Christopher schon der Wind ein bisschen ins Gesicht, aber ich glaube, dass er auch noch ein bisschen Zeit hat, weil du kannst ja Heidel und Weinzierl nicht jetzt so schnell wieder rauswerfen, aber trotzdem, irgendwas stimmt noch nicht bei Schalke 04. Kannst du es analysieren? Kann man es analysieren?
Ja, es ist extrem schwierig. Also ich habe jetzt von den 4 Spielen von Schalke ungefähr 2,5, 3 gesehen, plus ein Teil noch von der Europa League. Und das sieht im den Ansätzen eigentlich ganz gut aus. Was, glaube ich, eklatant wirklich noch fehlt, ist eigentlich das Offensivspiel. Also sie schaffen es noch nicht, Choupo-Moting und vor allem Hüntela richtig in Szene zu setzen. Meistens ist so der Zwischenübergang Mittelfeld und Angriff, da hapert es an vielen Stellen. Wir hatten jetzt bei dem Spiel gegen Köln gesehen, dass es teilweise extrem gute Aktionen gab, also vor allem der Pass von Bentaleb vor dem eigentlichen 1-0-Führungstreffer war extrem gut herausgespielt und extrem viel Augen oder mit viel Auge auch in die Schnittstelle, und das war einer dieser wenigen Momente, wo Hüntela wirklich mal gut ins Spiel gekommen ist. Ich glaube, da hapert es noch so ein bisschen auf der Doppelsechs, da ist auch Weinzierl noch relativ viel am Experimentieren. Jetzt gegen Köln hatte Geis gespielt, in Berlin war es noch Stambouli, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Da probiert Weinzierl noch relativ viel aus, weil das Bindeglied da noch nicht so 100%ig vorhanden ist. Und ich glaube, daran hapert es. Und das ist natürlich auch extrem schwierig für Weinzierl, muss man ja auch dazu sagen. Das ist vielleicht ein Phänomen, was er ja schon ein bisschen aus seiner Augsburger Zeit, aus dem Vorjahr kennen dürfte, dass er natürlich mit Europa League spielen unter der Woche plus jetzt diese 2 englischen Wochen, die es jetzt hintereinander gab, ja auch relativ wenig Zeit hat, dann Optimierungen vorzunehmen, weil es ja eigentlich nur noch zwischen, ja, die Spiele liegen ja nur noch so zwischen Regenerationsphase und Regenerationsphase.
Ich finde, auch gegen Köln war es wieder auffällig, Konstantin, dass irgendwie so, ja, also Bindung nach vorne, hast du gesagt, Christopher, oder das Spiel nach vorne, ich finde insgesamt so, zwischen den Mannschaftsteilen sind zu viele Abstände, da stimmt die Ja, stimmt auch die Automatismen noch nicht. Wenn man sich jetzt die Partie gegen Köln anschaut, ja, eigentlich ganz gut angefangen, wie Christopher auch gesagt hat, ein bisschen nervös am Anfang, aber dann schon die Kontrolle übernommen, gut herausgespieltes Tor, und dann schenkst du es einfach weg, weil du, ja, also schon eklatante Fehler auch machst. Zu weit weg von Jojic beim 1-1, der kann dann reinflanken in die Mitte. Modest legt ab auf Osako, in der Mitte ist es dann nicht mehr so leicht zu verteidigen. Beim 1-2 steht Naldo völlig im Niemandsland, vorher hat Rausch auch schon zu viel Platz, dann Rausch mit der Flanke, Modest haut ihn rein, Naldo da wirklich, ja, weiß nicht, was er da wollte, und beim 1-3 lässt er sich dann auch richtig verarschen, eigentlich vom 18-jährigen Özcan, der eingewechselt wurde, erstes Bundesligaspiel macht, und dann kommt zu wenig Unterstützung von den beiden Sechsern, von in dem Fall Geis und von Bentaleb nach hinten, nach vorne hat mir das in Ansätzen ganz gut gefallen, aber ja, so ein wirkliches Offensivspiel, ein Offensivspiel mit Plan, das ist es auch nicht. Also, Konstantin, da gibt es echt noch viele Baustellen für Weinzierl. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie, dass er sagen könnte, okay, in der Abwehr funktioniert es nicht ganz und im Spielaufbau funktioniert es nicht ganz, sondern es sind halt 3, 4 Punkte, an denen er ansetzen muss, und so viel Zeit hat er halt nicht.
Ja, das ist richtig. Du hast keine Frage gestellt.
Was ist die Lösung?
Du hast eine sehr lange Ausführung einfach gemacht, die ich nur unterstreichen kann. Da war jetzt ja keine Frage direkt vorhanden. Deshalb, ja, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. So gesehen. Gerade, du sprichst Automatismen an, da kann man da nochmal darauf hindeuten, dass Weinzierl auch sich noch nicht so richtig im Klaren darüber ist, welche Startelf oder welche Stammformation er unbedingt nehmen möchte. Personell hat ja auch mit Stambouli und Bentaleb da eine neue Doppelsechs ausprobiert mit 2 neuen Spielern, die mehr oder weniger Bankspieler waren vorher. Interessanter Schachzug, wenn man noch Geis hat, den hat er jetzt wieder reingebracht gegen Köln. Embolo war mal ein Experiment auf der rechten Seite, dann jetzt Schöpf, Colombianca paddelt auch zwischen Bank und Startelf irgendwo, zwischen Bank und Platz. Verteidigung hat er ein bisschen umgebaut, klar, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Abstände zwischen den Spieltagen jetzt sehr kurz waren, Europa League mit einberechnet, zeigt aber auch in meinen Augen, dass er da sehr viel rumtüftelt und noch nicht so richtig weiß, wo er hin möchte oder was jetzt die optimale Formation wäre. Interessantes Beispiel vielleicht dazu sogar die Zehnerposition, wo er gegen die Bayern dann Goretzka aufgestellt hat. Goretzka eigentlich eher ein defensiverer Spieler, keiner für die 10er Position mehr, Verbindungsspieler von der 8. Den stellt er gegen Bayern auf, wo ich erst doch davon ausgegangen bin, dass es einfach damit zu tun hatte, dass er ein bisschen defensiver gegen die Bayern spielen lassen wollte. Lässt ihn dann aber drauf, also lässt Meier draußen. Meier, der agiler ist, ballgewandter in engen Räumen dann auf der 10er Position. Jetzt Goretzka wieder verletzt. Okay, hat sich da wieder ein bisschen erledigt, aber das zeigt auch für mich, dass er eben, wie ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, dass er einfach nicht ganz genau weiß, wo er hin möchte und jetzt sehr viel herumtüftelt. Zum anderen, wenn man auch nochmal auf die letzte Saison schaut, auf die Breitenreiter-Saison und die jetzt mit dem Team jetzt vergleicht, dann sind die taktischen Schwächen und auch die Eindrücke, die einfach immer wieder hinterlassen werden, sind sehr ähnlich. Also es hat sich eigentlich unter Reins hier de facto noch nicht viel verändert. Weder zum Guten noch zum Schlechten in meinen Augen. Denn das Umschaltspiel war immer mal ein Problem gewesen, ist auch weiterhin. Abstände zwischen den Mannschaftsteilen, sehr mechanische Vorgänge. Da wenig Überraschungsmoment im Offensivspiel war auch in der letzten Saison in einigen Partien ein Problem, was wir auch damals diskutiert hatten. Und ist es auch weiterhin. Also Schalke spielt jetzt so ein bisschen wie in der letzten Saison, oder mehr oder weniger wie in der letzten Saison. Und dann kommt hinzu, dass sie jetzt in einigen Partien dann einfach auf Mannschaften getroffen sind, die es dann gut ausgenutzt haben. Also man muss nicht unbedingt erwarten, dass jetzt Köln da 3-1 gewinnt. Aber die Fehler häufen sich und die werden von den Gegnern auch jetzt sehr gut ausgenutzt. Auch Frankfurt hat zum Beispiel erstes Spieltag gut ausgenutzt. Also kommt das eine zum anderen so noch zusammen. Und dann legt man eben gleich mal, wenn man mit 0 Punkten startet, und hat dann so eine miserable Serie gleich am Anfang, gibt es gleich glatt 0 Punkte nach 4 Spieltagen, Fehlstart. Und wir kennen ja dann die Stimmung, die dann schnell in Gelsenkirchen nachherrscht.
Ich glaube, ein Punkt, den wir jetzt latent schon so ein bisschen angesprochen haben, ist, dass vielleicht auch Hünteler jetzt nicht der allerbeste Stürmer ist für Weinzels Ideen, die er so hat. Weil Hünteler ja doch so noch ein Stürmer der ganz klassischen Schule ist, also wenig mitspielen, der wenig auch ausweicht, der sich auch ganz selten zurückfallen lässt. Ich habe jetzt nochmal parallel geschaut. Er hat jetzt in den kompletten ersten 4 Spieltagen zusammen noch keine 100 Ballkontakte, steht irgendwo bei 25 pro Spiel. Gut, gegen Bayern ist er irgendwie in der 70., 60. Minute ausgewechselt worden, aber die anderen 3 Spiele komplett bestritten. Das ist dann in der Summe natürlich schon relativ wenig und zeigt halt auch so ein bisschen, dass Hünteler einfach noch dieser klassische Stürmertyp ist, den es aber vielleicht nicht unbedingt braucht in diesen Spielen gegen Hertha, vielleicht auch gegen Köln, gegen Mannschaften, die vielleicht sehr kompakt und sehr defensiv stehen, wo es einfach dann auch mal wichtig ist, einen Stürmer zu haben, der so ein bisschen ausweicht, der mal Spieler von dem klassischen 4-4-2, was die beiden Mannschaften spielen, mal so ein bisschen aus der Kette rauszieht, einfach auch mal Räume öffnet, auch für die Flügelspieler, dann irgendwie ja Räume, Situationen kreieren kann. Das ist Hüntelaar nicht. Und das macht es dann aber auch so schwierig dann für Weinzierl da auch taktisch zu operieren, weil er das System ja mehr oder weniger an den einen Stürmer, den er hat, ausrichten muss.
Aber hat er nur einen Stürmer, hat eigentlich 3.
4. Ja, gut. Die Santo hat ja letztes Jahr schon nicht funktioniert, den kannst du nicht mit reinzählen. Mbolo würde ich jetzt.
Den hat er aber am ersten Spieltag gleich mal auf die rechte Außenbahn gestellt.
Ja, gut, und das, wir kennen den ersten, das Ergebnis des ersten Spieltages.
Ja. Wir kennen auch das Ergebnis der Einzelleistung von dieser, der wurde zur Halbzeit ausgenommen. Aber was ist mit Mbolo? Das ist auch einer, der geholt wurde für viel Geld. Übrigens hat Schalke viel mehr Geld geboten als die Konkurrenzvereine, die auch an Mbolo interessiert waren. Also, die haben einen sehr, sehr hohen Preis hier bezahlt. Auch für den imaginären Marktwert, der da vielleicht besteht. Aber, und Mbolo ist zum Beispiel einer, der eine Abwehr mehr auseinanderziehen kann, der mehr so diese ausweichenden Läufe macht, um die Verteidiger oder die Innenverteidiger mitzuziehen und dann Räume zu öffnen. Eine andere Option wäre ja Choupo-Moting, den man auch mal ins Zentrum stellen könnte.
Wobei die beiden jetzt ja eher so die klassischen Außenstürmer sind oder vielleicht Stürmer, die du auch in einem 4-4-2 dann so als hängenden Stürmer vielleicht irgendwie siehst. Aber ja, ich gebe dir natürlich recht. Aber wie ich es vorhin auch schon angesprochen habe, Weinzel hat ja doch relativ wenig Zeit, jetzt zwischen den einzelnen Spielen dann große Veränderungen vorzunehmen.
Wobei er jetzt schon, der tüftelt ja jetzt auch schon. Also wenn man sich die Aufstellungen anschaut jetzt auch, also abgesehen von der Offensive mal Geis von der Tribüne gegen Hertha BSC in die Startformation, Mbolo wieder raus, dafür in dem Fall Schöpf auf die rechte Seite, Viererkette umgestellt, Höwedes wieder in Innenverteidigung, nicht auf Rechtsverteidiger Rita reingebracht. Rita und Schöpf hatten knappes halbes Jahr kein Bundesligaspiel von Anfang an gemacht. Also man merkt schon, dass er tüftelt und ausprobiert, aber ja, er probiert halt jedes Spiel was aus und jedes Spiel funktioniert es nicht. Konstantin, würdest du dann 4-4-2 vielleicht spielen mit Hüntelaar und Embolo oder Choupo-Moting oder statt Hüntelaar dann im 4-2-3-1?
Ich würde Embolo statt Hüntelaar spielen lassen. Embolo kennt ein 4-2-3-1-System aus der Schweizer Nationalmannschaft, auch von Basel. Also ist jetzt nichts komplett Neues für ihn. Embolo als Spitze, der eben die Abwehr ziehen kann, auch mit seinem Tempo dann in diese seitlichen Räume vorstößen, in die seitlichen Schnittstellen vorstoßen kann. Meier dahinter, Choupo-Moting und dann für rechts womöglich sogar Schöpf oder womöglich sogar Schöpf auf die Zehnerposition und Meier und Choupo-Moting über die Außen kommen lassen. Also, oder Colombianca, also da gibt's, es ist ja nicht so, dass der Kader keine Qualität hat, was die einzelnen Spieler betrifft, nur aktuell wird alles ein bisschen zusammengesteckt und funktioniert noch nicht. Und es ist natürlich ehrenwert, dass Weinzel jetzt versucht herumzutüfteln und nicht irgendwie an einer Startelf festhängt. Nur es ist ja auch nicht so, dass irgendwie er seit 3 Wochen Trainer ist, sondern er hatte die Mannschaft im Sommer übernommen. Man hatte ja eigentlich auch eine ganze Vorbereitungsphase Zeit, um sich Gedanken darüber zu machen, wie es jetzt noch aussehen könnte. Tritt dann mit dieser Startaufstellung gegen Frankfurt an, mit Hüntelaar zum Beispiel vorn, mit Di Santo auf rechts. Da muss man halt schon ein bisschen hinterfragen, wo das dann auf einmal herkam und ob das wirklich so gut durchdacht war.
Andererseits, Christoph hat vorher die Expected Goals angesprochen, ich glaube, es war irgendwie so 2,2 zu 2,3 jetzt in dem Spiel gegen Köln. Also die Chancen waren durchaus da. Man muss auch sagen, Hüntelaar hat das Tor gemacht. Das war genau seine Situation. So ein Pass braucht er und macht ihn dann halt auch rein mit dem schönen Lupfer zum 1:0. Und Hüntelaar hatte bei 1:2 noch eine dicke Chance auf den Ausgleich. Also 77. Minute fiel das 1:2 durch Modest. Und ich glaube, dann so in der 80. und 81. war diese schöne Kombination auf Embolo über die rechte Seite in den 16er rein. Ich finde, Embolo hätte da selber schießen können oder sogar müssen. Dann spielt er nochmal quer. Hüntelaar ein bisschen überrascht. Also Hüntelaar selbst hätte sich ja nicht mal abgespielt da in der Situation. Und dann legt er sich noch auf den linken Fuß, schießt, wird dann gehalten von Horn. Also die Möglichkeiten waren schon da. Nochmal Fehler auch bei den Gegentoren. Das sind nicht nur Coaching-Fehler, sondern es sind halt auch Fehler der Mannschaftsteile oder individuelle Fehler. Und wenn wir uns die Niederlage gegen Hertha BSC anschauen, auch da waren es ja also echt krasse Ballverluste von Stamboli und von Bentaleb vor den beiden Gegentoren. Also es ist schon, würde ich sagen, eine Mischung aus, die Spieler zeigen nicht das, was sie können oder was sie können müssten und ja, der Trainer weiß auch noch nicht genau, wo es hingeht. Also, Schalke mit 0 Punkten, 1:8 Tore, wenigstens jetzt das erste Tor gemacht in dieser Saison, auch Wahnsinn, 0:5 Tore nach den ersten 3 Spielen, Hüntelaar mit dem ersten Saisontor für die Schalker. Werder Bremen steht auch bei 0 Punkten, 3:14 Tore, noch ein bisschen krasser, dieses Torverhältnis. Jetzt die letzten beiden Spiele, 1:4 bei Borussia Mönchengladbach. Dann natürlich der Trainerwechsel, Skripnik entlassen und Alexander Nuri hat übernommen gegen Mainz. Da führt Werder bis zur 87. Minute und verliert dann mit 1:2, kriegt noch 2 Gegentore. Führungstreffer durch Hajrović und dann Mali und De Blasius mit den beiden Treffern. De Blasius in der Nachspielzeit, 90+2. Auch da kommt irgendwie alles zusammen, Christoph, weil ich fand jetzt, also Werder gegen Mainz habe ich ehrlich gesagt nur die Zusammenfassung gesehen. Da fand ich, sah das teilweise gar nicht so schlecht aus. Es gibt immer noch Fehler, aber es war zumindest eng. In Mönchengladbach war das halt der Wahnsinn, wie man da so auftreten kann gegen eine Mannschaft, die bekannt dafür ist, dass sie schnell umschalten kann und so viel Platz lassen kann, so offen ist, 4-0 ja schon in der ersten Halbzeit bis zur 41. Minute hin. Und ja, das hat irgendwie, hat man auch gemerkt, das hat nicht mehr gepasst und der Skripnik, denke, der Trainerwechsel, ja, folgerichtig, wir hatten es ja auch schon mal angeschnitten in einer der letzten Episoden. Ja, bloß vom Ergebnis her, Christopher, jetzt gegen Mainz keine Veränderung, weiterhin 0 Punkte.
Ja, wenn du mich nochmal bei dem Gladbach-Spiel einsteigen lässt, das war natürlich erschreckend zu sehen und das war, also auch wenn es jetzt vielleicht harsch klingen mag, habe ich, glaube ich, selten ein Spiel gesehen, in dem ein Trainer so krasse Fehlentscheidungen gemacht hat und vielleicht sogar, ich will jetzt nicht zu unterstellen, aber auch vielleicht wissentlich irgendwie eingegangen ist, in der Hoffnung, dass es dann halt irgendwie vorbei ist, also sprich, dass er dann an der Stelle abgelöst wird, weil anders kann ich mir eigentlich nicht erklären, wie ich meine Mannschaft so einstelle, dass meine Innenverteidiger auf Höhe der Mittellinie verteidigen oder die letzte Abwehrlinie auf Höhe der Mittellinie steht, gegen einen Stindl, gegen einen Hazard, gegen einen Johnson, gegen einen Raphael, gegen einen Traoré, die dann halt fast eine komplette Hälfte zum Bespielen haben oder Raum haben, in den sie schnell geschickt werden können. Also das ist unbegreiflich und das war erschreckend zu sehen. Und so eine falsche Grundeinstellung habe ich in der Bundesliga wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
Exemplarisch würde ich fast sagen, dieser Treffer von, welcher war es? Also
Saar zum 2-0.
Genau. Der Westergaard kriegt natürlich Druck am 16, aber spielt den Ball vom eigenen 16-Meter-Raum weg. Auch eher wild. Ich glaube nicht, dass er den genau dahin wollte. Und dann läuft der Hazard von der Mittellinie oder 10 Meter hinter der Mittellinie alleine aufs Tor zu. Also wie das überhaupt passieren kann in der Bundesliga, ist mir unbegreiflich. Also wie du einerseits keinen richtigen Druck eben auf den Passgeber da hinten, also am eigenen 16-Meter-Raum geben kannst und dann trotzdem hinten so offen bist. Wahnsinn. Also wirklich. Also, ich hau ungern drauf, wenn jemand eh schon am Boden liegt, wie Werder Bremen in dem Fall. Aber das war einfach Wahnsinn.
Nuri hat jetzt ein paar Umstellungen vorgenommen in dem Mainz-Spiel. Auffällig war vielleicht, dass die Umstellung vorne drin eher. Hajarovic kam ja rein und Mané im Sturm. Da war ja vorher noch Johansson, gut, der war jetzt ja dann zwangsläufig gesperrt, dass man so die ganz auffälligen Umstellungen, die mir jetzt mindestens hängen geblieben sind. Glaube, was immer noch nicht funktioniert, ist, und da hapert es wahrscheinlich dann so insgesamt natürlich auch bei Bremen insgesamt, was wir jetzt auch in den letzten Spielen und glaube ich auch in den letzten Spieltagen etwas angeschnitten haben, wobei ich gar nicht mehr sicher bin, ob das der Teil ist, der über den Jordan gegangen ist von unserer Sendung. Aber wir hatten, glaube ich, auch schon in einer Episode diesem Jahr angesprochen, dass halt Fritz und Grilic vielleicht auch nicht die optimale Besetzung ist für die Doppel-6-Position.
Ich hatte dich da nochmal zitiert dann, als wir nochmal dann aufgenommen haben und genau das eben auch angesprochen, dass du gesagt hattest, das ist über den Jordan gegangen, was du gesagt hast, aber du hattest es ja beim Spiel gegen Augsburg schon angesprochen, dass du ja es auch komisch findest, dass nicht im zentralen Mittelfeld oder in der Abwehr irgendwie nachgebessert wurde, sondern halt mit Gnabry nochmal in der Offensive, wo eh schon Potenzial da ist.
Genau, also das ist jetzt einfach so, der Kader ist jetzt da. Im Endeffekt lief es jetzt gegen Mainz nicht so schlecht. Ich fand Mainz relativ dürftig über die gesamte Partie. Sie haben natürlich dann ein Stück weit davon profitiert. Ich glaube, das waren dann eher mentale Fehler. Also der Ausgleich fiel nach einem krassen individuellen Fehler auf Seite von Werder Bremen, der dann, glaube ich, einfach so ein bisschen der Endphase geschuldet war, der diesen Gedanken geprägt war, oh Gott, wir führen, wir müssen das irgendwie über die Zeit bringen. Also Werder hat sich dann extrem hinten reingeigelt, hat dann in der zweiten Halbzeit dann noch immer mehr zugelassen, wobei dieses Zugelassen größtenteils eigentlich Schüsse aus der zweiten Reihe waren. Aber nichtsdestotrotz sind da einfach dann noch diese individuellen Fehler, die dann einfach dazu führen, dass dann so ein Spiel dann auch noch verloren geht oder beziehungsweise vielleicht unentschieden ausgeht, was natürlich dann einfach ein Problem ist.
Konstantin, wie schwarz siehst du für Werder Bremen oder hast du irgendwie Hoffnung, dass da in den nächsten Wochen sich was tun wird, sich was zum Positiven verändert? Du hattest ja in der letzten Episode da, glaube ich, schon mal ja, eher mal mit recht viel Unbehagen in die Zukunft geschaut.
Ich sehe schwarz-grün, ja, das stimmt. Bei Werder Bremen hängt vor allem vieles in meinen Augen jetzt davon ab, wie man die Trainerposition neu besetzen wird. Denn ich glaube nicht, dass man so verrückt ist und jetzt an Nuri als Cheftrainer für die erste Mannschaft festhalten wird. Ich denke, das ist wirklich nur eine Übergangslösung. Jetzt könnte sich da was Interessantes ergeben, jetzt ohne zu tief in den Spekulationstopf hineingreifen zu wollen, aber Gisdol war ja bei Stuttgart im Gespräch, bevor dann Hannes Wolf die Position genommen hat. Und womöglich ist ja Gisdol ein Kandidat für Werder Bremen. Wobei ist auch keiner, der jetzt, ja?
Ja, genau. Ja, du sprichst es ja schon an, wobei das jetzt auch keiner ist, der für Defensive steht.
Nein, erstens ist keiner, der für Defensive steht. Oder auch einer, der ein bisschen, das hatten wir auch schon häufig mal diskutiert, als Gisdol ja bei Hoffenheim ein Problem hat, der ein bisschen chaotisch zum Teil ist und ein bisschen zu viel versucht vielleicht. Aber ich sehe trotzdem einen Trainer, der zu einer Mannschaft wie Werder Bremen zumindest auf Platz 14 womöglich führen kann. Das ist ja schon ein Erfolg. Also es geht ja eigentlich nur um knallharten Abstiegskampf, knallharten Überlebenskampf für Werder Bremen. Also, und die werden jetzt niemand, also die werden jetzt nicht anderes wie das Boas holen können. Das ist auch klar. Und deshalb, vielleicht ist es ein Kandidat, das ist zumindest von den aktuellen Trainern, die auch so frei sind, die im deutschen Markt mehr oder weniger gehandelt werden, das ist vielleicht auch noch der beste Kandidat. Also ich mache zumindest jetzt mal ein bisschen weg von dieser, vom Fantasy Football. Ich mache zumindest einiges davon abhängig, wen man jetzt holt, wie schnell das jetzt geht und wie lange dann dieser Zeit oder wie es dieser schafft, einerseits doch den einen oder anderen Punkt zu holen, denn es wird so notwendig sein, um nicht auch den Anschluss zu verpassen und gleichzeitig eben dann noch die Möglichkeit sieht, während er den einen oder anderen Punkt in der Mannschaft holt, eine Generalüberholung on the fly mehr oder weniger zu machen. Das ist natürlich eine große Aufgabe, die man erstmal lösen muss und es ist auch nicht so einfach, dann wirklich zu bewerkstelligen. Denn jetzt hat Buri wieder ein paar Umstellungen gemacht. Also die Mannschaft liegt irgendwie in Trümmern und ganz ehrlich, das geht jetzt aber auch schon seit 1,5, 2 Jahren mindestens so. Das war auch schon in der letzten Saison unter Skripnir, wenn man dann am Ende das noch rumgerissen hat und eben nicht abgestiegen ist und also relativ positiv gestalten konnte zum Schluss. Auch da hatte man gefühlt 50 Spieler eingesetzt in 12 Systemen und in, weiß nicht, 80 personellen Konstellationen. Also es ist einfach irgendwo, so verfährt man eben eigentlich nicht, wenn man ein gewisses Ziel verfolgt und auch eine gewisse Vorstellung hat. Denn das zeigt dann doch immer wieder, dass man einfach doch nicht weiß so richtig, wo man hin möchte. Und klar, das Skript nicht weg. Jetzt hat Nuri wieder ein paar neue Spieler mal in die erste Mannschaft gebracht und auch eingewechselt. Okay, das zeugt eben einfach nur davon, dass irgendwie alles so ein bisschen quer liegt und es eine große Baustelle ist, wo einer wirklich der Bauleiter ist. Und das ist wirklich das Problem. Und wir haben das schon mal angesprochen und das muss man bei Werder Bremen leider warten und verfolgen, weil ich sehe das mit Unbehagen. Auch was quasi so die Managerposition betrifft und was da abgelaufen ist und was da abläuft. Denn ich glaube, da hat sich der Verein auch nochmal selbst in den Fuß geschossen. Und das kann ihnen noch teuer zu stehen kommen. Denn auch was da.
Entschuldigung, wollte nicht reinfahren.
Nee, das war jetzt mein.
Wollte noch ergänzend sagen, dass natürlich bei Werder noch ein bisschen die Hoffnung besteht, dahingehend, dass sie natürlich relativ viele Spieler haben, die gegenwärtig verletzt sind, die natürlich dann auch ein Stück weit die Misere vielleicht erklären können. Also Caldirola, Garcia fehlen, Bargfrede, Bartels, Johansson, gut, jetzt mit der roten Karte selbst verschuldet, aber dann noch Kruse und Pizarro, das sind natürlich schon vielleicht 4, 5 Spieler, die gegebenenfalls in dieser Mannschaft einen Platz hätten, die aktuell natürlich irgendwie fehlen. Nichtsdestotrotz hat der Kader natürlich eine gewisse Qualität, die es eigentlich ermöglichen sollten, zumindest die Heimspiele positiv zu bestreiten. Ich glaube, es lief natürlich jetzt auch etwas ungünstig bei den ersten 4 Spielen, wenn du den Auftakt gegen Bayern hast in München und dann den dritten Spieltag noch gegen Gladbach. Das sind einfach 2 Niederlagen, die du vielleicht als Werder Bremen dann einfach auch einkalkulieren musst in der aktuellen Situation. Aber die Heimspiele sowohl gegen Augsburg als auch gegen Mainz hätten zumindest so bestritten werden können, beziehungsweise müssen auch vom Spielerischen her, dass zumindest Punkterfolge da sind. Wenn es jetzt nicht unbedingt ein Sieg wird, vielleicht gegen Augsburg, aber doch zumindest einen Punkt gewinnen und jetzt auch gegen Mainz wäre eigentlich ein Punktgewinn durchaus drin gewesen. Und das sind dann einfach dann die Punkte, die vielleicht am Ende dann auch wirklich fehlen oder die es dann auch schwierig machen, dann über die gesamte Saison hinweg.
Und das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Du hast jetzt angesprochen, eben die Spieler, die aktuell fehlen und die bekanntesten Namen sind ja da doch Kruse und Pizarro, also Offensivspieler auch, Johansson auch mit der roten Karte daraus. Also es gibt zumindest ein Potenzial in der Offensive, womöglich muss Bremen wieder zu diesem alten Stil zurückkommen, den sie ja noch viele Jahre hatten schon, wo sie dann diese Spiele 4-3 gewinnen. Und vielleicht ist sogar in dem Fall dann ein Offensivtrainer das Beste, was ihm passieren kann, weil defensiv gibt es da gar nicht so viel Potenzial personeller Art. Da ist man gerade, was die Innenverteidigung betrifft, ja doch schon, man arbeitet mit dem, was man hat und das ist überschaubar. Es ist nicht irgendwie grottenschlecht, aber es ist eben überschaubar irgendwo. Und außerdem fehlen die Abläufe in der Rückzugsbewegung, im defensiven Umschalten, aber auch im normalen Stehen, einfach im kompakten Verteidigen. Da fehlt vieles. Und das glaube ich nicht, dass das ein Trainer, der jetzt neu reinkommt, dann sofort beheben könnte. Das sind einfach Sachen, die wurden über längere Zeit hinweg einfach verschlafen. So sieht es zumindest aus. Weiß nicht, wie daran gearbeitet wurde. Man kann es eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass es nicht getan wurde, aber zumindest passt nicht. Also diese Abläufe stimmen einfach bei Werder Bremen meistens nicht. Und dann wird man einerseits eben Umschaltverhalten oftmals überrumpelt oder andererseits auch einfach mal wie gegen Gladbach mal von einem langen Ball. Das ist also das simpelste Mittel des Fußballs. Das greift auch gegen Werder Bremen. Und das greift sogar in relativer Regelmäßigkeit. Das ist schon erschütternd. Und deshalb muss man womöglich zu diesem Stil zurückkehren, einfach zu sagen, wir müssen so viele Tore schießen, dass irgendwann zumindest zu Hause, dass wir einfach die Spiele gewinnen und mit der Brechstange eben mehr vorgehen als mit der Feindlinge.
Da hatten wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, was jetzt taktisch als Mannschaft, die unten drin steht, sinnvoller ist. Mal ein Spiel gewinnen vielleicht aus 3 oder 4 oder doch eher 1 oder 2 Unentschieden aus diesen 4 Spielen. Und wir waren uns ja da nicht so 100%ig einig, aber ich gebe dir natürlich recht, mit der Mannschaft wird es wahrscheinlich tendenziell eher darauf hinauslaufen, den Gegner zu versuchen outzuscoren und dann am Ende vielleicht wieder 60, vielleicht sogar 65 Gegentore stehen zu haben am Ende der Saison, aber dann eben vielleicht auch relativ viele ähnliche geschossene Tore und darüber dann wieder die Klasse zu halten.
Ja, das ist ja so ein bisschen das Rechenspiel mehr oder weniger. Also ich habe 3 Spiele, ich gewinne 1, kriege 3 Punkte und ich habe 3 Spiele und ich spiele mir 2 mal unentschieden. Also da hat man nur 2 Punkte. Das ist natürlich ein bisschen irgendwo plastisch und theoretisch, aber ich glaube schon, gerade mit dem 3-Punkte-System, dass es einfach immer von Vorteil ist, wenn man mehr auf Sieg geht und dann eben versucht, dieses eine Spiel mal zu gewinnen, dann hat man wieder mal ein Auswärtsspiel bei Gladbach und geht unter die Räder, aber sagt, okay, aber wir müssen zu Hause das Ding gewinnen gegen Mainz. Hat jetzt nicht geklappt, aber das wäre ja eigentlich schon was gewesen. Also man verliert gegen Gladbach, was eingeplant werden muss eigentlich, wenn man realistisch rangeht, aber dann eben gegen Mainz dieses Heimspiel, da muss man einfach dann Brechstange durch und das Ding gewinnen. Okay, hat jetzt nicht geklappt, ist alles ein bisschen ein großer Schlamassel jetzt für Werder Bremen, aber womöglich ist das dann die Strategie, wenn sie dann den Spätherbst erreichen.
Beide Mannschaften, über die wir gesprochen haben, Schalke 04 und Werder Bremen, haben eins gemeinsam, sie haben beide schon gegen die Bayern gespielt, also das können sie schon mal abhaken. Da wird es vielleicht auch noch andere geben, die da eine Nullnummer schieben werden. Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm und mit Konstantin Eckner. Ich bin Christoph Fetzer. Wir schauen uns nicht auf alle Ergebnisse des 3. und 4. Spieltags, sondern wir schauen mal auf die Tabelle. Die Bayern sind Erster mit 4 Siegen aus 4 Spielen. Die einzige Mannschaft, die 12 Punkte geholt hat. Und dann können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz auf die Mannschaften schauen, die gegen diese beiden Teams gespielt haben, über die wir gesprochen haben. Köln ist Zweiter, Christopher. Wieder sehr defensiv auch gegen Schalke, aber hat ganz gut geklappt. Wenig zugelassen und dann schnelle Konter, also das ist die Kölner Spielweise. Und die funktioniert bis jetzt, 8:1 Tore.
Ja, ist wenig ansehnlich, aber Stöger hat die Mannschaft sukzessive weiterentwickelt. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie best of the rest sind, aber so ein bisschen diesen Anschein hat es. Die Frage ist natürlich, ob sie es jetzt auch mal in dieser Saison schaffen, diese Leistung, die sie gegenwärtig bringen, auch etwas konstanter zu erbringen, weil in der letzten Saison hatten sie ja auch so 1-2 Schwächephasen, in der sie so 3-4-5 Spiele in Folge nur relativ selten bzw. wenig gepunktet haben. Wenn sie das in die Saison abstellen und konstanter punkten und auch gegen die unteren Teams dann siegreicher vorgehen, dann ist es natürlich eine Chance da, sich dann auch für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren.
Sehr gut haben mir die rechte Seite gefallen bei Köln mit Sörensen als Rechtsverteidiger und Risse in der Offensive, die Tore dann eher über die linke Seite, oder das heißt eher alle 3 Tore über die linke Seite eingeleitet. Also einfach der Pass raus aus dem Zentrum auf die linke Seite, wie zum Beispiel beim 1:2 dann die Flanke rein. Und was man auch sagen muss, Modest natürlich mit einem klasse Abschluss beim 2:1 hält er einfach den Fuß hin, haut den rein. Den musste er erstmal so machen, der war zwar ziemlich frei, aber trotzdem, den musste er erstmal so reinmachen mit einem Kontakt. Und Modest auch wieder abgelegt hat auf Osako. Also da hat er in beiden Situationen im 16 Meter Raum genau das Richtige gemacht. Und insofern einfach die Kölner auch in dem Spiel gegen Schalke, ja, effektiv am Abschluss. Und dann kommt vielleicht dieses Expected Goal, dieser Unterschied zwischen Expected Goals und tatsächlich im Endstand dann zustande. Und Konstantin, der Gegner von Werder Bremen, Mainz 05, auf dem 7. Tabellenplatz mit 7 Punkte aus den ersten 4 Spielen, 2 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Recht verrücktes Torverhältnis von 10:8, was natürlich vor allem durch dieses 4:4 gegen Hoffenheim zustande gekommen ist. Ja, die Mannschaft kommt weiterhin übers Umschaltverhalten unter Martin Schmidt und ja, gut möglich, dass das auch so ja der Platz ist, den man am Ende belegen wird. Wieder Kontakt zur Europa League-Plätzen. Ich glaube, damit könnte Mainz auch sehr zufrieden sein.
Davon gehe ich eigentlich auch aus, dass man so ein bisschen in diesem Bereich, vielleicht unterhalb der Europa League-Plätze, dann irgendwo schwimmt mit dem einen oder anderen Club, der da auch so versucht, da reinzukommen. Man ist auf diesem Niveau des Spitzenplatz des Mittelfeldes, wenn man so möchte, in der Bundesliga irgendwo. Und ich glaube, den kann auch Mainz verteidigen. Hat ja auch im Sommer jetzt nicht irgendwie den großen Umbruch machen müssen. War vielleicht auch ganz positiv für die Mannschaft, im Gegensatz zu Vorjahren, dass man da mehr auf Beständigkeit setzen kann und mit Spielern einfach arbeiten kann, die jetzt nicht erst neu hinzugekommen sind, zum großen Teil. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, zumindest, dass Mainz irgendwo aufgrund der Qualität, aufgrund der Abläufe, die jetzt bekannt sind, da so, wie gesagt, den Spitzenplatz des Mittelfeldes womöglich belegt, wo sich da vielleicht mit RB Leipzig dann um so eine Platzierung da irgendwo streitet, Platz 7, Platz 8.
Mali scheint auch wieder in Form zu kommen. De Blasius hat jetzt auch wieder getroffen gegen Werder Bremen. Also die Offensivspieler sind eigentlich in jeder Partie für ein, zwei gute Aktionen zu haben. Und dann vielleicht noch ein Blick nach unten, Christopher, 16. Tabellenplatz der Hamburger SV. Ein Punkt mehr als Werder Bremen, heißt also einen Punkt, 2-9 Tore und endlich mal Ruhe in Hamburg, oder?
Endlich mal. Jetzt natürlich der Großangriff auf Nagelsmann und Reschke.
Mourinho.
Ja, das sind natürlich zwei Personalien, die ganz gut passen würden. Guardiola wäre natürlich auch noch eine Option, weil er einfach vielleicht auch schon ein bisschen etablierter ist in der Liga als Nagelsmann.
Ja, aber passt Guardiola denn zur Spielphilosophie vom HSV?
Beim HSV hätte er aber den kleinen Messi.
Ja, aber ich denke, der HSV hat ein sehr festgelegtes Konzept und die schauen natürlich, wer der Trainer passt, weil man kann sich ja am Markt quasi frei bedienen als HSV. Deshalb weiß ich nicht. Ich denke, dass eher so einer mit Nagelsmann, weil er ist ja Baby Mourinho, oder zumindest vom Boulevard so bezeichnet, oder man geht gleich für den richtigen Mourinho. Ich denke, wenn der dann in Manchester gelangweilt ist, dann sollte man den anrufen und dann kommt er.
Aber mal Spaß beiseite. Ja.
Spaß? Das war viel Ernst.
Ja, natürlich eine schwierige Situation in Hamburg. Eigentlich fast wie jedes Jahr. Es zeigt sich so ein bisschen, dass die Transfers, die getätigt wurden, nicht hundertprozentig passen, weil vielleicht auch Labbadia nicht hundertprozentig mit den Spielern, die geholt worden sind, harmoniert, beziehungsweise weil er nicht genau weiß, wie er sie einsetzen soll. Und
jeder Hamburger Insider weiß ja auch, was so das Transfergefüge beim HSV intern anbelangt, wie das so aufgestellt ist.
Das ist genau
diffus.
Genau, das ist halt, die wurden dann Spieler verpflichtet, die vielleicht am Trainer vorbei, um es mal freundlich zu formulieren. Mhm. Was natürlich dann ein Riesenproblem ist. Und jetzt eigentlich da endet, wo der Hamburg jetzt steht, nämlich auf dem 16. Tabellenplatz, ein Punkt und als nächsten Gegner dann Bayern München. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Wird man wahrscheinlich wirklich erstmal nur auflösen können, indem man den Trainer wechselt. Ob sich dann die Gesamtsituation verbessert, das steht dann wieder auf einem anderen Papier.
Ist es aber die Frage, bei dem Spiel gegen Bayern München, wird dann Reschke direkt auf dem Rasen verabschiedet?
Ja, wie...
Spaß beiseite, Konstantin. Spaß beiseite, hat Christopher gesagt.
Gleich das Vereinssakko vom Spiel noch, oder?
Wie läuft das? Ja, na gut, er wäre ja dann wieder frei für Werder Bremen.
Das stimmt, ja.
Bevor wir zu sehr in Schmarrn reinkommen, machen wir einfach noch unsere drei Kategorien und machen dann zu und hören uns nächsten Montag wieder mit einer regulären Episode des Sportchecks. Also ganz flott durch über diese zwei Spieltage. Unsung Hero des Spieltags, Konstantin.
Alexander Milosevic, wie man am Namen hört, eindeutig Schwede. Und in Diensten von Darmstadt 98.
Und
Aitak Zulu, Nachfolger. Kursiv geschrieben, Nachfolger.
Ersatz zumindest mal, jetzt als Zulu ausgefallen ist, haben sie wieder einen Innenverteidiger hinten drin, der Zweikämpfe gewinnt und der auch mal bei Standardsituationen gefährlich wird. Und Darmstadt, ja, Darmstadt ist einfach Darmstadt. Also auch in dieser Saison wieder hinten raus Punkt erfightet gegen die TSG Hoffenheim. Christopher, dein Anfang?
Schön, aber sehr.
Sorry, Konstantin.
Dann nehme ich mal Castro. Der mit einer überragenden Leistung gegen Darmstadt brillierte Und ja, eigentlich auch oben hat die einen dann immer so Fragen zurückgelassen, warum nicht er denn auch in der deutschen Nationalmannschaft einen Platz hätte oder hat.
Der Zungenscheißer des Spieltags, Christopher.
Der Zungenschnalzer ist Franck Ribéry's 1-0 gegen Hertha BSC.
Okay.
3-4 Übersteiger und ja, das Ding dann irgendwie reingebustelt. Spricht so ein bisschen für die Gesamtheit des Torwarts, die Trainer bei Bayern ist.
Konstantin, deine?
Ich nehme die Aktion von Götze vorm 3-1 von BVB. Erst getunnelt und dann im Überzahl-Dribbling sich den durchgesetzt, Tor eingeleitet.
Ich nehme nochmal, um die Leistung von Modeste rauszustreichen, das Tor zum 2-1 bei Schalke 04. Ja, einfach, so muss das ein Stürmer machen. Also jetzt natürlich kein Traumtor, aber er hält halt den Fuß hin und super Abschluss, trocken, links unten, zack, bumm. Kopfschüttler der letzten Tage, Konstantin.
Naldo vor den beiden letzten, also vor dem zweiten und dem dritten Gegentreffer von Schalke, gerade vor dem dritten, lässt er sich dann doch relativ vernaschen von jemandem, der sein Sohn sein könnte. Was womöglich auch ein Problem darstellte in der Aktion. Aber zumindest Naldo hat sich ja nicht unbedingt so von seiner besten Seite präsentiert bei der Niederlage von Schalke gegen Köln.
Christopher, dein Kopfschüttler?
Ich habe zwei. Den ersten ist natürlich das Foul von Rodriguez an Chor. Mhm. Also diese völlig übermotivierte, ja, man muss schon sagen, dämliche Grätsche, die eigentlich auf dem Fußballplatz nichts verloren hat. Das ist mein erster Kopfschüttler. Und mein zweiter Kopfschüttler steht damit eigentlich mehr oder weniger direkt in Verbindung. Das ist nämlich die DFB-Sportsgerichtsbarkeit, die Rodriguez nur für 5 Spiele gesperrt hat und was mich so ein bisschen ratlos zurücklässt, weil es eigentlich so ein extremes Foul war und eigentlich so unnötig und auch so wenig erklärbar, dass 5 Spiele für mich da noch nicht genug wären, auch angesichts so ein bisschen, wenn man so ein bisschen im Hinterkopf hat, wie schwer sich den Chor dann auch wirklich verletzt hat. Und da fehlt mir so ein bisschen auch das Signal, die Außenwirkung, dass sowas auf dem Fußballplatz wirklich gar nichts verloren hat. Und da hätte ich mir doch schon noch das ein oder andere Spiel mehr Sperre gewünscht.
Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter zu finden unter @ramc. Danke dir, Christopher.
Danke.
Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Danke, Konstantin.
Danke euch.
Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Am Montag dann wieder regulär. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.